Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit der Schauspielerin, Kampfkünstlerin und jetzt auch Autorin Mai Songkyo über ihr neues Buch Im Herzen bist du unbesiegbar und über das Aufwachsen, über große Probleme und schöne Lösungen. Viel Freude damit. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Live.
Danke.
Hey, dein Buch, dein erstes, dein allererstes Buch.
Du fängst damit direkt an?
Ich fange direkt damit an, ja, weil ich möchte direkt wissen, how are you feeling? Wie fühlt sich das an? Oder wie fühlt es sich nicht an, weißt du?
Ja, wir fangen erstmal mit, wie fühlt es sich nicht an?
Ja.
Also ich bin es ja gewohnt, immer auf Höchstleistung zu laufen. Und deswegen ist dieses Buch, so wenn man mich kennt, einfach nur der nächste Schritt, der nächste logische Schritt. Aber was dahinter steckt und wie viel Arbeit und wie viele Stunden ich dran gesessen habe, das wird mir erst so ganz langsam bewusst, jetzt wo es rauskommt, jetzt wo Leute so langsam damit anfangen, sich zu beschäftigen und so das erste Feedback zurückkommt. Mhm. Dann wird mir das erst bewusst. Und also es macht langsam Klick, aber wir sitzen hier und ich bin in so einem Zwischenzustand, in so einer Zwischenwelt zwischen, ich bin voll stolz, das ist mein Projekt, das ist fertig, guckt euch das an und das war noch so und so und ich muss ja noch die Mails raushauen und ich muss noch posten und ich muss noch die Danksagung schreiben. Also da finde ich mich jetzt gerade irgendwie genau dazwischen. Mhm. Verstehst du?
Ich glaube, ich verstehe es sehr gut. So, ich verstehe das sehr gut. Weil es ist ja auch, ich habe immer das Gefühl, man ist ja nie fertig mit einem Buch oder einem Film oder einem Album, sondern es gibt immer nur, glaube ich, diesen Moment, wo halt einfach eine Deadline ist. Mhm. Und dann ist das, was bis zu dem Zeitpunkt gemacht wurde, ist halt einfach dann, da macht man den Stempel fertig drauf. Mhm. Weißt du, also ich denke immer, also wenn ich noch 3 Monate hätte, würde ich noch, weißt du, gehen dir das auch so bei dem Buch?
Ja, das war also bei den Verlagen, die haben natürlich eine Frist, die sie einhalten müssen, an die alle sich halten müssen und da die Themen ja auch irgendwann verjähren und bei mir ist es ja das Thema, das ist eine Migrationsgeschichte und es ist halt auch brandaktuell. Mhm. Und es ist eine Rising Star Geschichte. Also es ist eine eigentlich sollte man mit Ende 30 noch keine Biografie schreiben, weil du hast ja nicht mal, also in meinem Fall noch nicht mal das halbe Leben, denke ich mal, erlebt. Und dann setzt du dich da hin und sagst ja, my way. Das ist ja gar nicht das, sondern es ist einfach nur das sind halt nur Memoiren. Mhm. Aus der Zeit, wo ich in Chemnitz aufgewachsen bin, ne? Das ist halt auch nochmal mit der Ostnote, mit der Ostdeutschlandnote, Migration mit Ostnote. Das ist gerade auch ein Thema, was die Verlage mit aufgreifen wollen. Und wenn ich mir jetzt noch 3 Jahre Zeit lasse, was ich gerne mal mache bei Projekten, wo ich keine Deadline habe, dann wird's halt vielleicht auch nicht besser. Und dann ist der Zug, was das angeht, schon abgefahren. Und deswegen muss man auch immer gucken, wie verkauft sich's am besten, wie schnell kann ich sein, um das abzuliefern und wie viel wird das dann besser, wenn ich mir mehr Zeit lasse? Das ist halt auch immer die Frage. Weil Perfektionisten brauchen einfach immer viel und werden auch nicht fertig. Also ich glaube, ich werde nicht fertig. Wenn die gesagt hätten, ja, meld dich, wenn du fertig bist, also so rum, ich glaube, ich hätte doch nicht mal angefangen, ja.
Ja, ja,
ja, ja. So ist ganz gut. Also unter Druck kann ich gut arbeiten.
Hast du viel das Gefühl von Dringlichkeit?
Bis es dringlich wird? Nicht.
Okay.
Was meinst du?
Weil du hast gerade mehrmals sowas gesagt wie, ey, wenn ich zu lange warte und wenn ich jetzt noch 3 Jahre warte, dann ist die Geschichte vielleicht nicht mehr aktuell und dann ist das vielleicht durch und so weiter. Und da schwang für mich halt so ein, und du hast gesagt, hey, und ich arbeite, und davor hast du gesagt, so der nächste Schritt, der logische Schritt und so weiter. Das klingt sehr determined, ne? Das klingt so sehr, okay, hier geht's lang und ich habe keine Zeit, ich räume das jetzt beiseite und jetzt wird gemacht so. Und deswegen habe ich so das Gefühl von Dringlichkeit bekommen.
Weißt du? Die Dringlichkeit ist da, natürlich auch von außen gesetzt, ne? Also die Gesellschaft sagt mir, vor allem auch als Frau, du sollst Angst haben vor Zeit, du sollst Angst haben, dass du expires, also dass du, wie nennt sich das, ja, einfach Fallobst dann quasi im Datingmarkt bist, du sollst Angst haben. Und im Kapitalismus ist ja Jugend und Schönheit einfach auch eine Währung. Also das kann ich jetzt nicht absolut von mir wegschieben. Ich weiß aber darum und ich arbeite daran, dass ich das nicht an mich ranlasse. Mhm. Aber das, was das Buch angeht, ist halt nochmal ein anderer Aspekt, nämlich welche Themen sind jetzt gerade aktuell und vor allem politisch auch. Mhm. Und das Buch ist absolut nicht politisch und aber auf der anderen Seite nur politisch. Mhm. Also ich rede da von nichts. Aber
das ist nicht von Parteipolitik oder irgendwie so.
Nein, absolut gar nicht. Das war gar nicht die Intention. Aber allein schon, dass ich existiere, dass ich aus dem Sozialismus aus diesem Land komme und meine Familie in den Kapitalismus reingeschmissen wurde, so wie das ja auch vielen Ostdeutschen passiert ist. Das, darüber wird geredet und aber halt eben ohne diese Sprache zu benutzen.
Du bist mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen.
Mhm. Nee, mit 5,5.
Mit 5,5, ja. Okay. Was sind so deine ersten, fragen dich bestimmt viele Leute, aber was sind deine ersten Erinnerungen, die du hast an, okay, ich bin hier in Deutschland und hier ist irgendwie was anders?
Oh, das sind so viele, aber ich habe eine Passage in dem Buch, okay. Natürlich. Da beschreibe ich, wie ich halt ankomme mit dem Flieger. Mhm. Natürlich der internationale Frankfurter Flughafen. Mhm. Einfach ein riesen Teil an Gebäude. Mhm. So viele Menschen. Und ich wurde dann abgeholt, wir haben alles gefunden. Und dann sind wir halt auf diese Autobahn gefahren. Also so schnell bin ich ja noch nie gefahren. Ich bin halt mit dem Fahrrad oder mit dem Moped in Vietnam auf so einer Landstraße 30 Kilometer in mein Heimatdorf gefahren. Aber wie wir da lang gebrettert sind in den 90ern mit so einem coolen Auto, das war so ein 3er BMW, das war damals extrem cool. Ich habe gemerkt so, okay, jetzt geht was ab, also jetzt wird's anders. Die Straßen sind gerade, die sind vierspurig und mein Vater ist da, also den hatte ich ja vorher nie getroffen in Vietnam, der war ja als Gast, als Vertragsarbeiter in der DDR. Und der ist gegangen, da war ich 1,5. Das heißt, seitdem habe ich ihn gar nicht gesehen. Und dann tritt mir dieser coole, fremde Mann, auch dieser Kung-Fu-Meister entgegen. Und ich wusste so, meine Mutter hat jetzt einen Mann und wir sind jetzt eine Familie. Und da ging halt so eine neue Ära für die Familie los.
Es muss auch krass sein, zum ersten Mal auf einem anderen Kontinent quasi gleichzeitig den eigenen Vater zum ersten Mal wahrnehmen.
Ja, genau.
So.
Das ist vielschichtig.
Und dann irgendwie, okay, wir brettern jetzt mit 200 km/h irgendwo hin.
Ja.
Und du so, what the fuck?
Ja, war einfach wirklich viel. Und dann habe ich in dem Moment auch gar nicht gemerkt, dass ich für ganz viele Jahre meine Großfamilie in Vietnam zurücklassen musste. Also das hat das alles übertüncht erstmal. Und dann ist mir das so langsam eingesickert, dass ich die für die nächsten 14 Jahre nicht gesehen habe.
Wow.
Also ich habe es dann mit 19 gecheckt. Ich habe es erst mit 19 gecheckt, wie lange ich die nicht gesehen habe. Davor war einfach nur Chaos, Leben, irgendwie klarkommen, Ausländerbehörde, so.
Klar, und in dem Moment denkt man natürlich noch nicht daran, okay, ich werde jetzt so und so lange meine Familie nicht sehen, sondern es ist erstmal so, okay, was passiert hier? So?
Erstmal klarkommen, erstmal Integration, erstmal die Sprache lernen. Ich habe dann halt auch nichts verstanden am Anfang. Ne? Also du siehst dann die Buchstaben, die kannst du eh nicht lesen und dann kannst du nicht lesen, sondern du kannst halt auch nicht wirklich was hören, verstehen im Sinne von,
klar.
Es ist nur Rauschen am Anfang.
Und hast du dann quasi im Kindergarten durchs Hören, durchs Machen angefangen, Deutsch zu lernen?
Ja, das ist halt das Los von Migrantenkindern. Das, also bei mir war es halt so, dass meine Eltern auch Angst hatten, ihre Wurzeln bei mir zu verlieren, dass ich meine Wurzeln verliere. Das heißt, sie haben zu Hause auch extrem darauf geachtet, dass wir nur Vietnamesisch reden. Das heißt, ich hatte keinen deutschen Vormund. Ich hatte niemanden, der mir sagt, nee, das spricht man anders aus. Oder das heißt so und so. Das heißt, ich hab mir das halt nur in der Kita und dann in der Schule durch Nachahmen angeeignet. Weißt du? Weil du hast ja sonst immer Eltern, die sagen, nee, das heißt Goethe. Nein, das ist guten Nacht und nicht, also gute Nacht und nicht guten Nacht.
Klar.
Sowas. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, und da musste ich so ein bisschen kompensieren natürlich.
Du hast vor allem relativ schnell angefangen, dann eigentlich diese Rolle einzunehmen für deine Eltern. Wir sprechen ja oft, ich meine, ne, es geht ja hier Meditation, Coaching and Life, also wir sprechen über das Life, aber wir sprechen natürlich auch über die Dinge, die die uns einfach prägen, ne, und die dazu führen, dass wir bestimmte Strategien entwickeln, bestimmte Mechanismen entwickeln, bestimmte Rollen einnehmen, so, ne. Und ich meine, es gibt ja ein ganzes Feld, was sehr viel darüber spricht, wie du als Kind schon früh bestimmte Rollen einnehmen musst, dadurch, dass dein Umfeld auf eine gewisse Weise halt ist, dadurch, dass deine Eltern, deine Struktur zu Hause ist oder dein soziales Umfeld irgendwie ist, müssen sich Kinder irgendwie dann da drin positionieren. Und das sind ja oft einfach vollkommen unbewusste, aber es sind ja so Überlebensstrategien. Ne? Das ist so, okay, ich muss hier jetzt das und das machen, deliveren, selbstverständlich, ich habe gar keine Wahl, um in diesem Environment, in dem ich mich wiederfinde, klarzukommen. Ne? Und du beschreibst es ganz am Anfang des Buchs schon, wie du eigentlich sehr schnell in eine Rolle gekommen bist, in der du die Person warst, die eigentlich für deine Eltern gesprochen hat oder die für deine Eltern übersetzt hat, sowohl sprachlich, aber auch inhaltlich. Ne? Du hast beim Elternabend neben deiner Mom gesessen und hast ihr quasi ins Ohr geflüstert, was da gesagt wird, ne, und hast Telefonate geführt für deine Eltern und so weiter. Ich glaube, das ist auch eine Story, die auch ganz viele Menschen kennen, die Migrationshintergrund haben. Ne? Und dennoch ist es ja bei jedem Menschen nachher doch wieder anders und es findet in einem anderen Kontext statt. So. Wie hast du das damals für dich erlebt? Hattest du damals das Gefühl von, okay, das ist ganz anders als bei den anderen Kids? Oder hattest du das Gefühl, naja, es ist halt so? Weißt du, also wie sehr hast du damals wahrgenommen, irgendwie so, okay, das ist irgendwie weird, und wie sehr war es halt einfach selbstverständlich?
Also ich hab das bei anderen Kindern anders erlebt, schon früh, und deswegen war das für mich halt auch extrem schwer, dass, also einerseits willst du ja deinen Eltern auch helfen und du fühlst dich verpflichtet, weil das sonst halt keiner macht und weil sie in ihrer Überforderung viele Aufgaben an mich abgegeben haben. Das ist mir schon ganz früh bewusst gewesen, weil ich ja auch bei anderen Kindern gesehen habe, dass es auch anders zugehen kann. Also selbst bei anderen Migrantenkindern, bei anderen vietnamesischen Kindern, sehe ich so, wie die Eltern irgendwie, dem Kind Freiheiten geben und sie das Kind unterstützen und auf das Kind eingehen und hören. Und das ist in so einer autoritären Familie, wie bei mir das war, nicht der Fall. Und ich glaube, bei mir ist es auch noch so ein bisschen dieses Phänomen, was meine Eltern, das habe ich vor kurzem erst erfahren, dass es dieses Phänomen gibt, dass meine Eltern in der Zeit, wo sie ihre Kultur, wo sie sozialisiert wurden, das einfach mitgenommen haben und in Deutschland weitergelebt haben, ohne sich aber irgendwie weiterzuentwickeln. Weil wenn man jetzt die Vietnamesen in Vietnam betrachtet, die haben sich weiterentwickelt. Mhm. Die haben die Kultur aufs nächste Level genommen.
Ja, ja.
Die haben dann die 90er ganz anders gelebt und auch viel freier und sich das schön gemacht, während meine Eltern noch krampfhaft versucht haben, die 80er irgendwie aus Vietnam zu nehmen und in Chemnitz zu integrieren.
Einzufrieren quasi.
Ja, genau, so. wie in so einem Kühlschrank.
Ja.
Und das ist auch so was ich gemerkt habe und wo es auch vielen so geht. Also wenn ich davon spreche, dass die Eltern hier viel strenger sind als in Vietnam oder viel konservativer und viel traditioneller.
Mhm.
Das geht vielen so, habe ich mitbekommen. Ja, und das habe ich erlebt. Aber nicht bei allen. Ne? Also es gibt auch dann Beispiele in meinem Buch, wo auf einmal das Mädchen, was meine Freundin damals war, gesagt hat, ja, könnt ihr mal leise sein? Wir wollen Fernsehen gucken. Und
zu deinen Eltern?
Zu allen Eltern, also zu meinen Eltern, zu ihren Eltern, weil die Erwachsenen so laut waren, also Bedürfnisse äußern.
Ja.
Und dann wurde drauf eingegangen und dann haben die Eltern leise geredet.
Hm.
Aber ich habe dafür, dass ich mitgemacht habe und gesagt habe, ja, könnt ihr mal leise sein, habe ich richtig Ärger bekommen zu Hause. Und da habe ich gemerkt, okay, bei mir ist es anders. Bei mir gibt es halt kein Aufmucken, bei mir gibt es keine Widerworte. Das wird alles erstmal im Keim erstickt, damit das Kind funktionieren kann.
Das heißt, in dem Moment, in dem ihr gemeinsam dort wart, war das dann okay?
Genau.
Und in dem Moment, wo du zu Hause warst, war es so, okay, das geht nicht.
Ja, das geht bei anderen, aber nicht bei uns. Das geht nicht. Und dann, ja, war dann auch, also es wurde geframed, als wäre das andere sehr frech und sehr entitled und respektlos den Eltern gegenüber. Also es hat immer noch diese Note von, du sollst brav sein, du sollst gut sein und deine Eltern gehorchen, weil das ist das, was Kinder machen.
Und gleichzeitig aber auch in dem Umfeld der Schule und der anderen Kinder und der Gesellschaft auch da natürlich 100% funktionieren, nach den Parametern, die da vorherrschen, aber irgendwie auch gar nicht.
Ja,
so.
Das war das Jonglieren und auch die Show, die man aufsetzen musste bei uns zu Hause.
Hast du oft das Gefühl gehabt, dass du wirklich wie einfach eine Show machen musst, dass du irgendwie einfach jonglieren musst und zwei verschiedene, so weißt du, das rote T-Shirt und das blaue T-Shirt anziehen musstest, je nach Situation? Weißt
ja,
du?
Ja, oft, genau, oft. Ich habe oft so Momente, wo ich als Tochter und als Schülerin fungieren musste. Also einerseits nach außen hin die liebe Tochter und andererseits aber auch die Tochter des Meisters, das heißt Autorität nach außen, aber absoluter Gehorsam meinem Vater gegenüber. Und das macht so ein bisschen schizophren natürlich, ne? Wenn du zwei Rollen auf einmal spielen musst.
Ja, oder drei oder vier und dann auch sehr strikt. Sehr strikt. Ich meine, wir alle sind ja, ich habe einen anderen Umgang auf gewisse Weise mit meinen Eltern, als ich jetzt mit meinen Kumpels habe. So, ne? Das ist ja auch recht normal, dass wir im Leben in verschiedenen Situationen verschiedene Rollen einnehmen. Aber meistens sind die, oder es ist schön, wenn sie ineinander fließen können und wenn sie sich nicht so anfühlen, als ob man ein anderer Mensch sein muss. Weißt du? Als ob man irgendwelche inneren Sachen abschalten muss und andere anschalten muss, je nachdem, in welchem Kontext man ist. So, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man für die Eltern halt auch das Sprachrohr ist, dann muss man sich selber wegdrängen. Ne? Du bist ja dann nur das Sprachrohr und du gibst ja dann nur die Information von deinen Eltern weiter. Und das ist dann egal, was du denkst. Das ist halt auch immer so eine Situation, oft eine Situation gewesen, wo ich mich da nicht mit reinnehmen durfte.
Gab es irgendwie so Inseln bei dir? Gab es so entweder Freundeskreis oder bestimmte Aktivitäten und so weiter, wo du das konntest, wo du das Gefühl hattest, kann ich so mehr authentisch meinen Bedürfnissen folgen? Also konntest du das irgendwo entdecken oder war dein Leben halt auch dadurch, also wir sprechen gleich auch noch darüber, aber bist du Schülerin deines Dads geworden und hast dann angefangen, auch Leute zu unterrichten im Kung-Fu und so weiter. Das heißt, es war ja auch da das Leben schon recht reglementiert, ne? Schule, Kung-Fu und Hausaufgaben und dann ist der Tag vorbei so, ne?
Ja.
Hast du da irgendwie solche Inseln gehabt schon als junges Mädchen oder hast du die später erst gefunden?
Na, also ich habe die mir gebaut, die Inseln, und die waren mal in der Schule, also da war ich ja, man wird dann halt auch sehr flüssig in den Skills, ne? Also im Lesen der Stimmung, wenn man weiß, was die anderen von dir wollen. Und da ich ja die Worte am Anfang in Deutschland nicht verstanden habe, musste ich sehr viel auf Mimik und Gestik achten, sodass ich da einen viel schärferen Sinn entwickelt habe, jetzt als Kind. Wenn das logisch ist.
Ja.
Und ich war relativ beliebt in der Schule. Und das hat mir Kraft gegeben, weil da durfte ich Mai sein. Und das sind, man denkt so, Schule voll schlimm, aber für mich war Schule nicht schlimm.
Ja.
Und auch die Straße war nicht schlimm.
Ja.
Wenn ich von Chemnitz rede, dann sagen alle so, wow, oh, krass, wie wurdest du da behandelt? Ich so, okay,
ja.
Ganz okay.
Ja.
Aber die Feinde waren zu Hause, weißt du? Deswegen, also die Inseln habe ich mir selber gebaut und selbst in der Kung-Fu-Schule, also in den Pausen zum Beispiel, da habe ich gute Erinnerungen daran, wie ich mit den Schülern geredet habe, wie wir uns angefreundet haben. Und in dem Buch sind auch zwei Brüder, also drei Brüder, die mir sehr ans Herz gewachsen sind und auch ein Stück weit mich abgefedert haben von den vom harten Leben. Also die haben mich unterstützt, so was in der Freizeit zum Beispiel, haben die mich immer mitgenommen in den Zoo als Kind. Ja, cool. Oder
da das hatte waren dann ich, ältere ja, Schüler von deinem Dad.
Genau, also ein bisschen Normalität haben sie in mein Leben gebracht. Mhm. Und das war wirklich, also das war mein, so nur so habe ich überlebt, kann ich jetzt so sagen im Nachhinein. Nur durch diese Inseln bin ich nicht komplett aufgelöst. Also habe ich mich noch selber erhalten können. Mhm. Ja, die Skills, die machen dich ja erstmal hart. Mhm. Und wenn du merkst, warum du die Skills hast, gehst du erstmal kaputt. Mhm. Und dann merkst du aber, das ist ja trotzdem das, was dich ausmacht, und gewinnst eine gewisse Art Freiheit oder ein Selbstbewusstsein dadurch, dass du das schon kannst. Was andere Leute über Jahre und auch erst in ihrem Erwachsenenalter lernen müssen. Mhm. Den Raum zu lesen zum Beispiel. Und das kann dich ja, also das hat mich sehr befreit, weil ich schon jetzt weiß, okay, ich bin nicht mehr in Gefahr. Mhm. Ne? Ich kann das jetzt nutzen als erwachsene Frau, um in meinem Leben voranzukommen. Das ist schon okay, das ist toll.
Du hast gerade tatsächlich einen Therapie- und Coaching-Prozess von Monaten oder Jahren, ja, eigentlich in den letzten 5 Sätzen zusammengefasst.
Ja.
Und das ist total schön, weil wenn man das hört und wenn man vielleicht auch einfach diese, ich sag mal, dem kleinen Kind zuhört, ne, dann denkt man sich, okay, wow, schon, ne, da ist viel. Und du hast jetzt aber diese Brücke so richtig krass gebaut, ne? Ich reflektiere das noch einmal. Der Podcast ist vorbei, aber habt ihr euch aufgeschrieben, oder? So, das war's.
Ja.
Hier, innere Kindarbeit, Coaching und Ressourcenarbeit und so weiter.
Fertig.
So, weil was du eigentlich beschrieben hast, ich habe es auf eine ganz natürlich voll alemannische, humorvolle Weise in einem Buch auch mal beschrieben. Ich habe gesagt, ein Faxmann, ja. Du hast eine Firma und die ist vor 20 Jahren gegründet worden und da hast du halt mal einen eingestellt, der bedient Fax. Ne? Und der steht dann da, der hat irgendwie eine halbe Etage und faxt den ganzen Tag so. Aber es gibt halt jetzt mittlerweile nichts mehr zum Faxen so, ne? Weil alle Leute schreiben E-Mails und so weiter, ne? Und der Typ ist halt irgendwie so total aber in seiner Rolle. Und jetzt kann man sich halt überlegen, wenn man da Chefin von der Firma ist, so hasse ich den jetzt und ist der jetzt scheiße und ich schmeiß den raus und so weiter. Oder mache ich mir halt bewusst, okay, der hatte mal einen sehr wichtigen Zweck. Also der hat eine sehr wichtige Rolle eingenommen in dieser Firma. Und jetzt hat sich die Firma aber entwickelt und dieser Faxmann wird halt nicht mehr gebraucht. Mhm. Ne? Aber der war mal für was Entscheidendes gut. Also der war eigentlich kein Problem, sondern der war eine Ressource eigentlich mal. Ja, eine Superpower. Mhm. So, der wichtigste Mann in der Kommunikation früher. Ne? Fax. So. Und genau, und dann ist halt okay, wie ne, das ist das, was du eben auch beschrieben hast, wo du gesagt hast, okay, ich habe diese Skills früher gelernt, weil sie so Notwendigkeit waren. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe immer noch diese Muster und diese Skills, also ich, ne, ich hoffe, ich fasse das respektvoll zusammen, weil sonst unterbrich mich, ne? Aber eigentlich kommen die aus einer anderen, eigentlich kommen die aus einer Zeit, wo ich das machen musste und ich möchte das so gar nicht, weil es entspricht gar nicht mir. Und das ist der Punkt, wo du sagst, es bricht einen erstmal, es macht einen sehr traurig.
Ja.
So, weil man irgendwie merkt, ey, wie lange?
Wer bin ich eigentlich?
Wie viel, ja. Und dann halt dieser Punkt, okay, gut, aber vielleicht war das mal für was gut. Mhm. Und wie kann ich das jetzt entweder ehrenhaft entlassen oder dem Ganzen eine neue Rolle geben und so weiter, ne? Mhm. Und das ist voll, ich habe nicht das ganze Buch gelesen, leider, aber
ich wundere mich überhaupt, dass du es gelesen hast.
Naja, das, was du mir geschickt hast, habe ich natürlich gelesen.
Ja,
das ist ja, ich bitte dich. Aber es scheint mir so zu sein auch, dass das eigentlich ein bisschen so das Feeling von dem Buch auch ist, weil du beschreibst relativ schnell, okay, damals aus der Kindheit und gehst auch schnell auf ein paar harte Bilder. Hast aber gleichzeitig auch eben, und du verbindest es mit dem Kung-Fu. Du hast gleichzeitig auch Sätze oder Lehren aus dem Kung-Fu übers Atmen und über die Kontrolle von oder um den Umgang mit bestimmten Gedanken, mit bestimmten Emotionen da drin, die du zwar damals irgendwie lernen musstest, ne, es war auch ein Drill, aber die Essenz davon ist dir geblieben und du kannst jetzt diese Essenz anders benutzen in deinem täglichen Leben. So.
Ja, das ist wirklich interessant, wie auch ich die Kung-Fu Beziehung zu mir selber, also die Beziehung von mir zu Kung Fu, wie die sich geändert hat. Weil am Anfang habe ich es gehasst. Aber da kann ja Kung Fu nichts dafür. Also wenn ich das in diesem Environment gelernt habe, wo die Bedingungen nicht so geil waren, dann kann ja der Sport oder die Kunst nichts dafür. Ne? Das kann, glaube ich, jede Leistungssportlerin bestätigen, so wie hart der Drill ist und wie viel Unerwünschtes da passiert ist. Aber da kann ja trotzdem die Kunst nichts dafür. Und das dann abzuschälen, das, was man damit negativ behaftet, verbindet und dann das Schöne daraus, die Essenz daraus zu lernen, das war der Prozess von dem Buch eigentlich.
Hast du erstmal ein Break-up gebraucht, was Kung Fu angeht? Also hast du erstmal eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, fick das, um dann irgendwie quasi das neu zu entdecken, zurückzukommen? Oder war das eigentlich immer konstant ein Teil deines Lebens und es hat sich kontinuierlich dann geschiftet, weißt du?
Also ich kann nicht von einem jahrelangen Breakup reden, weil ich das ja dann auch in meinen Filmen teilweise gebraucht habe. Und ein Breakup ist ja nur möglich, wenn du das aus deinem Leben lassen kannst. Aber wenn du die Atmung schon beherrschst und die Meditation schon beherrschst und dein Körper schon mal eine Waffe war, dann wird dein Körper immer eine Waffe sein. Und deswegen kann ich nicht von einem Breakup reden. Das ist einfach im System, das ist wie so ein Download. So. Und du musst halt die neue Version davon downloaden. Also eher als das Bild. Aber ich habe tatsächlich lange wenig gemacht und auch mal andere Sachen gemacht. Also zum Beispiel Chimosa. Ne? Da gehe ich aber noch gerne hin. Und da gab es halt auch mal andere Kurse, abseits von Kung Fu, wo ich mal auch Schülerin sein durfte. Weil dieses vorne stehen und Autorität spielen, am Ende dann sein, das ist ja immer so ein sicherer, also ein sicherer Space, wo dir keiner was kann. Aber du machst ja trotzdem Fehler. Und auf die wird dich keiner hinweisen, wenn du zu deinen Schülern sprichst. Aber wenn Bruder Yichi und Bruder Eskin dir sagen, hier, pass mal auf, mach das mal lieber so, dann hörst du. Und das ist für mich viel, also es war für mich nochmal ein Step-up in der Hinsicht als Martial Artist, als Kampfkünstlerin würde ich mich jetzt schon so nennen.
Ja.
Und vorher war ich einfach nur Kung Fu. Und jetzt bin ich viel weiter, was das auch angeht. So was Bodenarbeit angeht und so weiter und so fort. Und ich brauchte die Pause, um mich im Schauspiel weiterzubilden. Also auch wenn Kung Fu hilft, diese Kunst zu beherrschen, dieses Handwerk, heißt es ja nicht, dass ich das kann. Das muss man sich ja trotzdem durch jahrelange Übung und Arbeit und auch Routinen, diesen Beruf muss man sich ja anschaffen. Und wenn man nicht klassisch studiert hat, dann muss man sich aus verschiedenen Ressourcen, Quellen diesen Beruf holen. Ne? Und ich habe gedacht, wenn ich weiter Kung Fu mache, dann werde ich in den Fußstapfen meines Vaters nur rumschwimmen, weil die sind riesig. Der hat ein Imperium aufgebaut. Also in Sachsen, ne? In Chemnitz, in Leipzig sind zwei fette Schulen mit seinen Fußstapfen. Und ich kann ihn nicht outshinen, auch wenn ich nicht, also hier geht es eigentlich in der Theorie um den Sohn, ne? Yeah. Aber ich bin ja die erstgeborene Tochter. Und mit Schauspiel kann ich ihn aber outshinen, weil das hat er nicht gemacht. Und mit dem Buch sowieso. Und das habe ich halt gebraucht, um quasi diese Vaterfigur und auch diese übergroße, wie nennt sich das, diese Meisterfigur auch sterben zu lassen. Weil die dann immer über deinen Kopf hängt. Sonst.
Hm? Ja, die Figur sterben zu lassen ist ein krasses Bild. Mir hat mal jemand gesagt, von so einem, ich habe einen Retreat gemacht, hat mir mal jemand gesagt, es ist ziemlich hart, aber ich glaube, ich habe es dann irgendwann verstanden. So, da ging es auch um die Beziehung zu den Eltern. Und ich habe natürlich gesagt, ey, ich liebe meine Eltern und ich verstehe die auch und ich weiß ja, warum die Fehler gemacht haben und bla bla, ne, so. Dann hat er mich angeguckt und gesagt, of course you have to love your parents, but you have to fucking kill them first.
Ja. Yeah.
Und natürlich im übertragenen Sinne, ne? Aber das ist scheint mir mit dem zu connecten, was du gerade gesagt hast, weil unsere Eltern für uns ja eine bestimmte Rolle einnehmen und auch, ja, das sind halt die Großen, die wissen's, die können's, wir sind irgendwie, ne, wir müssen uns denen fügen und so weiter und so weiter. Und irgendwann muss dieses Bild oder dieser Schatten oder was auch immer es ist, die Fußstapfen, wie du gesagt hast, oder diese Rolle, die muss transformiert werden. Und dafür muss die vielleicht erstmal, halt diese Rolle muss vielleicht sterben, damit eine neue geboren werden kann. Und dieses Wort Meister ist halt auch ein großes Wort, ne? Ich meine, es ist super, aber es ist ein großes Wort. Du hast eben auch schon gesagt, ich bin halt die Tochter des Meisters. Mhm. So.
Das ist eine große Rolle.
Auch. Ja, also es ist beides eine große Rolle, ne? Der Meister, mhm. so, Perfection, Mastery, mhm. ne, fehlerfrei, Autorität, ne, so. Und Tochter des Meisters natürlich auch für einen selbst eine große Bürde. Und dann gucken dich aber andere Leute natürlich auch mit anderen Augen an und sagen, ha, okay, und mhm. jetzt sehen wir sie auch anders. Die ist jetzt halt nicht irgendwie ne, nur das Mädel, die hier rumläuft und irgendwie, ne, sondern die hat eine bestimmte Rolle.
Mhm.
Ich möchte gleich auch noch auf die Schauspielerei, weil ich diesen Punkt auch unbedingt noch, also will ich unbedingt noch mehr darüber hören, so dieses so, was das für dich war und wie das bei dir begonnen hat und so. Mhm. Aber ich würde gern einmal zurück zu diesem Punkt, wo du mit Kung Fu angefangen hast. Ne? Also auch noch an dieser Stelle einmal ganz kurz, weil wir es eben erwähnt haben, schöne Grüße an unsere Freunde bei Chimosa, mhm. eine Kampfkunstschule in Berlin. Wenn ihr in Berlin seid, ne? Schaut rein. Wie war das, als du angefangen hast mit Kung Fu? Ist es so eine Nummer gewesen, dass du gesagt hast, boah, ich will machen, was Papa macht? Oder war das, dass dein Vater gesagt hat, pass mal auf, hier, los geht's?
Weder noch.
Okay.
Und zwar...
Das war ein Bruce Lee-Film, bitte sag's mal.
Nein.
Natürlich Bruce nicht.
Da war ich zu jung für.
Das ist ja auch, Chan. Ja, das ist auch nur romantisch für so Leute wie mich.
Ja. Ja. Nee, das war, also, ich glaube, die Trennung zwischen anderthalb und fünfeinhalb, einfach, die war so groß, dass mein Vater so unbeholfen, wie er war, was unsere Connection anging, nicht wusste, wie er mit mir jetzt umgeht. Ich war ja auch ein fremdes Kind für ihn. Und zwar sein eigen Fleisch und Blut. Und das war dann interessant, dass er dann halt mit mir durch Kung Fu connected hat.
Mhm.
Das heißt, die einzige Connection, die wir hatten, war Kung Fu.
Mhm.
Also die einzige Liebe, die ich auch erfahren habe, oder Zuneigung, oder Pat on the shoulder.
Ja, oder auch überhaupt, ne, das ist ja, Kung Fu ist ja auch, Haltung korrigieren und so ist ja auch immer körperlich, ist mhm. ja auch immer Berührung. Ne?
Ja. Ja, und das war unser Ding. Also weil auch später, als wir Vorführungen gemacht haben, mhm. der Meister und seine Tochter treten auf, da waren alle hin und weg. Weil ich war damals, hatte noch so diesen Welpen, süß war ich dann und klein und konnte das schon so gut. Und wir haben dann das war so ein Mechanismus. Wir waren so schnell und so agil und wie so ein Wirbelwind zusammen, dass die Leute einfach nur beeindruckt waren von unserer Show. Und das war dann halt der Moment, wo ich mit meinem Vater gebondet habe durch diese Art von Zuneigung und Bestätigung. Weil wenn ich was gut gemacht habe, kam dann die Liebe. Wenn nicht, dann geht's so. Und dann ist es ja auch auf seine Füße gefallen. Ne? Also ich hatte dann die Verantwortung auch mit für ihn zu funktionieren.
Mhm.
Weil sonst heißt es, er ist ein schlechter Meister. Also war für große Verantwortung
für das Mädchen, die genau. auch das dann tragen muss, die ja. quasi noch die Ehre des Vaters trägt. Ne?
Genau. Ja, aber Kung Fu hat mir dann trotzdem ja ermöglicht, zumindest in dem Moment mit meinem Vater in Verbindung zu treten, mhm. weil das andere jetzt ohne Kung Fu im Haushalt, das war sehr unbeholfen.
Mhm.
Also das sind halt manche Erwachsene gut drin mhm. und manche eher so, mhm. ja. Mhm. wenn sie halt ihr Kind 4 Jahre lang nicht gesehen haben.
Ja.
Ja.
Und dann hast du jeden Tag trainiert?
Yep.
Wie viele Stunden?
Also es gab eine Zeit, wo ich nicht in der Kita war. Also das war das erste halbe Jahr. Da wurde ich noch zu Hause betreut.
Ja.
Da war ich so 5,5, 6 Jahre.
Ja.
Und eigentlich geht man ja fast da in die Schule, aber ich muss ja noch Deutsch lernen.
Ja.
Und da habe ich so einen Nachbarsjungen gehabt,
mhm.
der heißt Hung.
Mhm.
Also Hung, wenn du das siehst.
Shoutout Hung.
Wir haben jeden Tag zum Mittagessen eine Stunde lang gekämpft.
Mhm.
Also ich bin auch in Nahkontakt sehr erfahren, zumindest was mit Kindern, also damals.
Ja, ja.
Und dann haben wir nochmal so auch Kicks und am Sandsack geübt. Also schon zwei Stunden tagsüber.
Dein Dad auch immer dann so zusammen quasi.
Ja,
zusammen.
Genau.
Okay.
Mhm. Ja, 2 Stunden tagsüber.
Mhm.
Und dann abends halt nochmal diese 1,5 Stunde Training mit den Erwachsenen.
Mhm.
Und wenn ich Pech hatte und es war Dienstag, dann gab es halt noch eine Gruppe später. Also wir hatten dann von 17 bis 18:30 und dann von 19 bis 20:30.
Mhm.
Dann insgesamt sind es, was weiß ich, 5 Stunden oder so. Und das durch meine ganze Kindheit eigentlich. bis ich groß war, so 17, 18. Mhm. Da sind wir umgezogen nach Leipzig. Und dann war es ein bisschen anders.
Das heißt, auch in dieser typischen Teenie-Phase, 14, 15, mhm, andere treffen sich irgendwie nach der Schule und smoken oder whatever. Mhm. Und du warst so, bumm, rein in eine Kung-Fu-Schule. Und
ja, ich habe auch mal gefragt, ob ich mal schwimmen gehen kann mit denen, aber dann hieß es halt nein. Du könntest ertrinken oder irgendwie irgendwas war immer. Also darauf geachtet, dass ich Freundschaften pflege, das war nicht drin, weil ich dann als Ressource ausgefallen wäre.
Fehlt das, ne?
Ja. Also ich beschreibe auch dieses mhm, Familienbusiness oft eben auch als ein Unternehmen.
Mhm. Mhm.
Und das Unternehmen braucht nun mal die Mitarbeitenden.
Welche Position, klassische Position hast du in diesem Unternehmen?
Naja, ich war auf jeden Fall Sekretärin, mhm, wegen den Telefonaten und
mhm. Da gibt's auch am Anfang des Buchs so einen Abschnitt, da musste ich schmunzeln, obwohl es natürlich auch, es sind einige so Momente, wo man so schmunzelt, weil du ja auch humorvoll mit den Sachen umgehst. Man merkt,
dass das ein bisschen so rüberkommt.
Aber du,
ist nicht ganz
dass du immer noch quasi genau aufzählen kannst, okay, wann ist Training? Dienstag von dann bis dann, Mittwoch von dann bis dann ist Erwachsene, dann sind Kindergruppen, dann sind Vorführgruppen und so weiter. Und du sagst so, ey, ich weiß es bis heute auswendig, weil du es halt am Telefon den Leuten, die sich interessiert haben für Kung-Fu-Unterricht, am Telefon halt allen Leuten erklären musstest, wie ist die Mitgliedschaft und bla bla bla, ja, und wann sind die Zeiten und so.
Ich kann alles. Kann alle Tage, auch die Telefonnummer kann ich jetzt noch auswendig.
Okay, Sekretärin und?
Dann halt die Trainerin.
Mhm.
Größtenteils für die Kleinen, für mhm, die Kung-Fu-Kinder. Und dann aber auch für die Großen. Ja, und natürlich das Aushängeschild, das Maskottchen. Ja, und noch vieles mehr. Und meine Mutter war dann so ein bisschen die Innenministerin,
mhm,
die Schadensbegrenzung gemacht hat. So. Ja. Und mein Vater natürlich auch der Meister, das Aushängeschild.
Mhm.
Ja.
Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, dann andere zu unterrichten?
Mit 7.
Boah.
Andere Kinder.
Wow.
Das ist hart. Ich habe auch noch ein paar Fotos. Kannst du noch einblenden?
Ja.
Ich früher Kinder unterrichtet habe und Erwachsene auch, ja.
Krass. Als Kind. Mhm. Ja. Hat es auch manchmal Spaß gemacht?
Am Anfang war es die Hölle, mhm, weil das sind ja so viele Augen, die auf dich gerichtet sind, die auf die nächste Übung warten. Ne?
Mhm.
Und wenn die nicht schnell genug kommt, dann wirkst du halt einfach lost. Du musst ja schon ein Konzept haben, was du als nächstes machst. Und ich habe am Anfang erstmal so drauf los, weil ich hatte ja auch kein Briefing oder irgendwas. Mhm. Ich habe einfach eine Dehnübung gemacht, dann habe ich noch einen Kick gemacht, dann kam mir wieder irgendwas anderes in den Sinn. Also ich habe wirklich wahllos irgendwelche Übungen mir einfallen lassen, um diese Stunde zu überleben. Ja, und dann wurde es halt besser. Dann habe ich das strukturiert, dann habe ich zuerst Erwärmung, dann Krafttraining, dann Dehnung oder ein bisschen geswitcht, aber dass es einfach einen Sinn macht, dass es auch für den Körper einen Sinn macht. Das hatte ich ja als Kind nicht auf dem Schirm.
Ah, das hast du dir als Kind dann erarbeitet, ja, diese Struktur.
Genau. Und dann bin ich auch Expertin geworden, die Fehler zu sehen. Weil wie willst du denn jemanden korrigieren, wenn du die Fehler nicht kennst, wenn du nicht weißt, warum das die Stellung so nicht stimmt? Ich habe dann auch einen Blick für die quasi die negativen Sachen entwickelt.
Aha.
Um das dann ins Positive zu transformieren natürlich.
Ja.
Bis es funktioniert.
Mhm.
Ja.
Würdest du sagen, also du lachst und schmunzelst so, ist das was du heute noch so, wo du sagst, okay, das ist schon so, du siehst schon recht schnell, wenn irgendwo irgendwas nicht ist, ja, nicht passt und so.
Ja, das ist eine gute Pattern Recognition, die man auch über jahrelanges Training eigentlich erarbeiten muss. Und ich sehe sofort an der Bewegung, dass das Gleichgewicht halt zu weit vor und zu weit hinten ist und kann dann dem Menschen
entsprechend sagen.
Ja. Und ja, ich spare den Leuten ja dann auch Zeit.
Absolut.
Wenn sie auf mich hören.
Okay.
Ja, die Fehlerfinderin.
Mhm. Okay. Du hast gesagt, mit 17 seid ihr dann nach Leipzig umgezogen. Ist das ungefähr die Zeit, wo du dich für Schauspiel angefangen hast zu interessieren, oder war das schon viel vorher? Und wie ist das entstanden?
Das war viel später.
Viel später? Mhm. Okay.
Ich hatte zwar Theater, einen Theaterauftritt, ja, der mich geprägt hat.
Erzähl mal.
Das war da war ich 13.
Ja.
Also es war um 2000 das Jahr. Und da hatte ich so eine Anstellung als Kung-Fu-Engel bei einem Stück, das hieß Faust 2000. Also okay. Faust, aber in der Neuaufmachung von 2000 vom Jahr. Und ich habe da Kung-Fu gemacht auf der Bühne.
Aha.
Das war cool. Und ich war in der Maske und alles, was so drumherum war, ne? Die Schauspielenden, die Komparsen und ich war auch eine von denen.
Also das war nicht hier eine Schul-AG-Theater, wir machen was, sondern es war halt proper Theater.
Das war am Theater Chemnitz, ja. Also okay. Auf der Bühne.
Ja, voll.
Mit den ganzen Größen, die dann damals dort gespielt haben. Und da hatte ich so ein bisschen Theaterluft geschnuppert und fand es ganz cool, aber hat mich noch nicht ganz so abgeholt. Auch wenn ich die Kunst gut fand, fand ich halt dieses lange Warten halt voll schlimm. Als Komparsin warst du ja auch die erste in der Maske und die letzte, die dann dran war. Und dann musstest du ja wieder 3 Stunden warten, ne, so. Und dann beim Film war ich erst zu Anfang 20.
Mhm.
Also dafür habe ich mich erst Anfang 20 so richtig interessiert.
Mhm.
Weil davor gab es halt auch nicht wirklich Chancen. Also es gab jetzt nicht wirklich so Castings wie jetzt, so auf einmal online alle aufploppen und es wird gesucht, sondern du musstest halt Connections haben und das hatten wir nicht. Also es war in Chemnitz halt begrenzt.
Mhm.
Ja, und da hatte ich mir auch keine großen Hoffnungen gemacht.
Ich habe irgendwo in der Zusammenfassung das Wort MySpace gelesen. Hast du dann so über MySpace quasi Film-Connections gemacht? Weil in der Musik war das damals so, ne? Also mich haben damals auf MySpace Leute angeschrieben, die irgendwie Beats gemacht haben oder so, ne? Und haben gesagt, ey, hier, hör mal. Und du konntest ja auch immer gleich was sehen und was hören. So der Anfang von Social Media war ja, auf einmal war so, oh krass, ist das möglich so? Man kann irgendwie auf einmal Leute anschreiben und so. Und ja, 99% natürlich Quatsch, aber tatsächlich 1-2 Leute dabei gewesen, mit denen ich bis heute auf die eine oder andere Art zusammenarbeite, die mich auf MySpace angeschrieben haben und so. War das so deine
Ja, es war auch so ein bisschen Plattform, mein Anfang. Ja?
Was hast du da gemacht?
Ich habe Kung-Fu-Fotos hochgeladen, irgendwelche Model-Fotos, die ich bis dahin gemacht habe. Mhm. Also Model, einfach.
Ja, Fotoshoot.
Ja, genau, Fotoshooting. Ja. Und ich dachte so, ja, hey, guckt mich an, ich kann Kung-Fu. Und dann hat mich halt mein damaliger Agent angeschrieben, weil es einen Film gab, der 2 Asiatinnen gesucht hat. Also es war damals auch noch so, wir suchen Asiatin und nicht, wir suchen eine Frau, die das spielen kann.
Und die das macht und diese Rolle. Und das
vielleicht ist sie auch Asiatin, sondern einfach, wir suchen 2 Asiatinnen.
Mhm. Du hast dann, als du angefangen hast, Linguistik zu studieren, kam diese Anfrage, möchtest du in diesem Film mitspielen? Und für dich war das so, okay.
Ja. Ich so, was, Film? Wie, da kann man einfach mitspielen? Also ich wusste ja gar nicht, wie das funktioniert mit Castings und wie man überhaupt da reinkommt. Ne? Das war für mich eine Welt, die stand mir irgendwie noch nicht zu in meinem Kopf. Weißt du, die ist so weit weg gewesen, dass außer Ming Kai damals bei Viva hatte ich auch kein Vorbild oder keine Orientierung, was ich da machen kann.
Mhm.
Und genau, und dann war halt dieses Casting und ich war so, okay, interessant. Was ist denn, wenn ich bei einem anderen Film vielleicht mitspiele, wenn ich Dame nicht kann?
Mhm.
Und dann hat es gerattert bei mir. Und irgendwann war mal ein Casting in Leipzig. Und dann bin ich einfach mal hingegangen, habe ich da mal umgehorcht und geschnuppert, wie das so ist. Und habe die Rolle nicht bekommen, weil ich hatte gar keine Ahnung von nichts. Ich habe mich, glaube ich, wirklich, habe alles falsch bestimmt gemacht, was ich man da machen kann beim Casting. Aber mir ist dieser Agent im Kopf geblieben. War es ja schon ein Jahr her war oder so. Und dann habe ich mich bei dem wieder gemeldet und dann ging's los. Hast du Setcard-Fotos? Hast du einen Lebenslauf? Hast du schon mal irgendwo mitgespielt? Und da habe ich alles rausgekramt, was ich bisher eben gemacht habe an Shootings und Skills. Und der meinte dann so, ja, schwierig, du hast halt noch nichts gemacht. Ich kann dich jetzt nicht in meine Kartei aufnehmen, wenn du noch nichts gemacht hast. Und dann hat er mich zu einer Coachin, zu Jacqueline Rossetti geschickt und die hat so eine Stunde mit mir da so Schauspielübungen gemacht. Und dann kam ihr Fazit, Mai ist ein ungeschliffener Rohdiamant.
Schön.
Und dann wurde ich aufgenommen, trotz, dass ich nichts gemacht habe.
Schön.
Ja. Also verdanke ich eigentlich Jacqueline meine Karriere.
Shoutout an Jacqueline. Ich weiß nicht, verdanken ist, ne, verdanken tut man es ja immer vielen Umständen, aber das ist natürlich so ein besonderer Moment, so. Das ist krass, wie Menschen, die wohlwollend als Mentoren helfen können, so, ne, einen Weg zu bereiten. So.
Ja, und wäre das ein anderes Urteil, hätte ich die Agentur nicht gefunden, dann wäre der Weg anders verlaufen.
Aber das, ja, aber cool. Cool, dass sie so quasi so gesagt hat, okay, komm, ich gucke einmal, okay, ich schreibe dem jetzt irgendwie hier, du, so.
Ja.
Cool. Ja.
Er hat irgendwas dann doch gesehen, obwohl sie wusste, ich habe halt noch nichts gelernt.
Ey, das ist auch... Ich finde dieses, ich möchte ein bisschen so drauf rumkauen, weil ich finde es, ich finde es cool, weil, also das Erste, was mir gerade hängen geblieben ist, ist, also du bist zu dem Casting, du wolltest es gerne machen, bist zu dem Casting hingegangen und bist nicht genommen worden, weil du hattest keine Ahnung. Da steckt für mich ja Folgendes drin, so, es ist total scheißegal, erstmal im ersten Schritt, wenn man irgendwie auf irgendwas Bock hat, sich für irgendwas interessiert, es ist total scheißegal, man muss nicht vorher alles wissen. Sondern man geht einfach mal hin und man macht einfach mal. Und selbst wenn die Antwort Nein ist, war das ja für dich nicht so, dass du gesagt hast, ach so, die haben mir jetzt Nein gesagt, deswegen wird das ja nie was werden, sondern du hast dir gedacht, okay, die haben Nein gesagt, okay, da gibt es noch diesen Agenten oder da gibt es noch die Möglichkeit und so weiter. Und das ist auch im Kontext von diesem Podcast, glaube ich, irgendwie cool und wichtig, weil es ja hier auch oft darum geht, so, okay, wie kann ich mein Potenzial entfalten oder ich möchte gern was Neues machen oder mich neu orientieren oder ich bin in meinem Job nicht glücklich, aber was steht mir schon zu, jetzt das und das zu machen, Gärtnerin zu werden oder ich habe doch gar keine so große Ahnung. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich immer diese Momente richtig spannend und wertvoll, wenn Leute sagen, ey, ich habe es einfach mal gemacht und es war nicht erfolgreich, aber es hat sich was draus ergeben. So. Weißt du? Also es ist was anderes draus entstanden. Mhm. Und um diesen Bogen nur zuzumachen und mit MySpace und so weiter, ey, am Ende ist es in der Musik auch so. Ich sage ganz oft, wenn Leute so sagen, ja, ich schreibe auch Texte und so, aber ich habe kein Studio und ich habe keine so richtigen Möglichkeiten und da, da, da. Gut, heute hat jeder ein Handy und kann es machen, aber auch schon vor 10, 20 Jahren. Ich habe den Leuten immer gesagt, ey, wenn du einen Song geschrieben hast, so, ja, sing den auf einen Anrufbeantworter. Das ist scheiße, man hört sofort, weißt du, ob jemand, selbst wenn nicht jeder Ton getroffen wird, so, ne, du hörst sofort, da ist irgendwas drin, oder du hörst auch sofort, was vielleicht noch fehlt und kannst den Leuten auch sofort sagen, ey, versuch mal als nächstes daran zu arbeiten oder versuch mal da zu schauen oder sowas. Ne? Es ist gar nicht notwendig, vor allem nicht, wenn man Leute hat, die einem wohlwollendes Feedback geben können, es ist gar nicht notwendig, mit irgendeinem Maß von Perfektion zu kommen, sondern dieser ungeschliffene Rohdiamant, wenn der da ist, dann braucht er nicht, ich habe schon in 15 Theaterstücken mitgespielt, weißt du?
Ja.
Das sieht man dann. So.
Das finde ich echt, war wirklich schön für mich. Auch mal so, also danach hatte ich ja 3 Jahre lang nichts, keinen Castings bekommen.
Ah, wirklich?
Ja, ja.
Das heißt, du bist dann da quasi in die Kartei und es war erstmal 3 Jahre Erbe.
Mhm. Von 2009 bis 2012.
Okay, ich dachte, jetzt kommt direkt Boom und dann kam das Erste, so, weißt du?
Das ist halt das Ding, ne? Ich war so motiviert, dieses Feedback von ihr, ich dachte so, ja, jetzt habe ich eine Agentur, was kann schief gehen? Und dann habe ich die Bilder da reingetan und die selbst gedrehten E-Castings und es kam einfach 3 Jahre nur Absagen. Also, um nochmal...
Ja, ja, na klar, voll.
Ne, das ist halt immer so ein Auf und Ab.
Wie war das für dich? Wie bist du damit umgegangen? Hast du weiter studiert oder warst du so? Nee.
Naja, ich bin wie Wasser damit umgegangen. Ich bin einfach weiter geschwommen, habe mir Ritzen und Löcher gesucht, um da durchzukommen. Auch ein sehr immer wieder auftauchendes Bild im Buch, Bambus und Wasser. Und... Irgendwann hat es geklappt und es hat halt klein angefangen. Es war jetzt nicht so Boom, Bad Banks, sondern es war Boom 2012, Kurzfilm hier, Kurzfilm da, keine Kohle, irgendwelche Jobs. Aber und dann auch in diesem Zwischenzustand zu sein, keinen festen Job zu haben, weil man müsste ja ready sein. Und aber auch irgendwie die ganze Zeit arm zu sein, weil keine Sicherheit. Und das war... ein ziemlich komischer Zustand so in Berlin, den ich 2013, 14, 15 durchgemacht habe. Also in Berlin keine Kohle zu haben, das empfehle ich einfach nicht. Schon damals nicht, jetzt erst recht nicht. Genau. Aber ich musste da durch, um zu sehen, was ich nie wieder haben möchte. Und das hat mich da auch darin bestärkt, weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, immer wenn ich angefangen habe, irgendwas, wenn es in Richtung Festengagement ging. Irgendwann lief es ja dann darauf hin oder man hat dann schon was Neues, was besser lief als Schauspiel. Immer dann kam halt was.
Mhm.
Immer dann kam ein Casting rein, wo ich Hoffnung hatte.
Mhm.
Und irgendwann hat es halt geklappt.
Hast du in der Zeit mit dem Gedanken gespielt, boah, vielleicht gehe ich doch zurück und gehe in die Kung-Fu-Schule, oder war das einfach runter vom Tisch?
Das war so runter vom Tisch. Das war nie auf dem Tisch, dass ich in die Kung-Fu-Schule gehe. Ich wollte zum, wie nennt sich das, bis zum Verderben.
Mhm.
Ich wollte das nicht machen.
Mhm.
Ich habe nicht danach gefragt und ich wollte das nicht übernehmen. Also nicht mal als Option Z.
Mhm.
Ja, Determination ist echt.
Egal was, boom, da bin ich raus.
Ja, genau. Das war ganz wichtig. Also die Mission war nicht irgendwie nur Schauspiel zu machen, sondern einfach auch
das nicht zu machen.
Das nicht zu machen und nicht zurückzukehren.
Hm.
Ja. Das macht auch stark. Das macht auch sehr bestimmt. Das
zu wissen, was auf gar keinen Fall eine Option ist, ja.
Ja, klar. Wenn man nicht weiß, was man will, muss man erstmal wissen, was man nicht will. Und schließt es schon einiges aus.
Das stimmt. Absolut.
Ja.
Du hast gerade von diesem Bild von Bambus und Wasser gesprochen. Ne? Magst du ein bisschen mehr dazu sagen? Also du hast ja, ich glaube, es sind 6, ne? So Hauptmaximen quasi in dem Buch, über die du sprichst, oder? Würdest du das sagen? So 6 Main oder waren es 7?
Hab ich's ja, nee, das sind ja die, also ich habe das, es ist ein bisschen kompliziert, das Buch.
Cool, ey, geil, super. Bring it on.
Naja. Das sind die Kapitel.
Ja.
Und die Kapitel sind halt Sprichwörter aus dem Vietnamesischen. Das sind Maximen, aber die sind aber nicht Maximen des Kung Fu. Und das ist nochmal was anderes. Mhm. Das ist kulturell.
Okay, ja. Okay,
und das, check. Was ich halt als Kind immer gehört habe und was es dann am Ende bedeutet. Aber nochmal zurück zu Bambus und Wasser. Mhm. Wenn du das aufmachst, siehst du schon in der ersten Seite, dass der Bambus so, das finde ich, haben die ganz gut gemacht. Ich rede ganz viel von Bambus, weil Bambus im Gegensatz zu anderen Holzarten im Wind und im Sturm nicht bricht.
Mhm.
Und das ist ja ein ganz einfaches Bild eigentlich, dass du mitgehst, wenn es schwierig wird, und dann wieder hochkommst, wenn es wieder einfacher wird für dich. Und das ist auch das Thema vom Wasser. Wenn da ein Widerstand ist, suchst du dir halt einen anderen Weg. Und so gehe ich halt durchs Leben. Und das hat mir bisher immer geholfen. Ich hatte zum Beispiel nie diesen Hustle mit Agentursuche, weil sich das ergeben hat. Und auch selbst meine jetzige Agentur habe ich durch Kolleginnen gefunden. Aber nicht, weil ich das so krampfhaft wollte und das jetzt klappen muss, sondern es hat sich einfach durch das, was ich mir aufgebaut habe und das, was ich, woran ich geglaubt habe, das hat sich daraus entwickelt.
Wie findet man diese Balance ganz konkret? Vielleicht hast du ein Beispiel dafür oder vielleicht hast du eine Formel dafür oder sowas oder vielleicht auch gar nicht, ich weiß es nicht. Aber wie findet man diese Balance wie hält man die Balance von auf der einen Seite eben zum Beispiel ganz klar zu wissen, was man nicht will und ein Ziel vor Augen zu haben und ja eigentlich auch in Richtung dieses Zieles irgendwie geradeaus zu gehen und gleichzeitig mit den Umständen zu fließen.
Mhm.
Weil ich mir vorstellen kann, dass es bei vielen Menschen oder auch bei uns im Leben ja manchmal so ist, dass wir dann wohl mal auch eher zu der einen oder anderen Seite tendieren und es vielleicht dann irgendwie wünschen, diese Balance mehr zu halten, mehr zu finden. Wie gelingt das?
Also, du redest ja von Balance und das ist ja dann das nächste Prinzip, Yin und Yang. Und Yin und Yang ist ja nicht Balance, also wenn wir uns das jetzt bildlich vorstellen, das ist ja nicht so und immer wieder in der Mitte landen, sondern Wandel ist die einzige Konstante. Das kann auch mal absolut ganz woanders hingehen. Wenn der Wandel da ist, dann hältst du die Balance. Weil irgendwann muss es in die andere Richtung gehen. Du kannst nicht die ganze Zeit gesund sein. Du wirst irgendwann mal krank und dann wirst du wieder gesund. Und das ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber, aber die Balance zu halten heißt nicht, in der Mitte zu bleiben und ein bisschen zu schwanken, sondern die Balance zu halten heißt, mit dem Wandel zu gehen und irgendwann, wenn es genug ist, wieder zurückzukommen. Also ich rede hier nicht von Extremen, aber ich rede immer von Veränderung.
Und du redest aber auch nicht von Gleichförmigkeit mit so ein bisschen links, rechts, sondern eher von so größeren Schlangenlinien. Ne?
Ja, auf lange Zeit ist das natürlich auch nur eine Linie, wenn man das lang zieht, aber ja, so.
Und vielleicht ist Balance, ich sagte, ich werf's mal so in den Raum, du kannst mir sagen, was du davon hältst, aber vielleicht heißt Balance ja auch heute was anderes als vor 10 Jahren. So, dass, ne, wenn ich mich auf diesen Weg gehe und dadurch, dass ich vielleicht eine Abbiegung nehme oder so, dann mündet mein Fluss vielleicht jetzt nicht in, weiß ich nicht, vor Rostock im Meer, sondern irgendwo bei Hamburg oder hinter Hamburg, weil Hamburg ist nicht im Meer, wovon man es immer denkt. Ich denke das immer, weil so viel Wasser ist. Aber es landet dann halt irgendwo anders. Ne? Ja. Das ist ja auch okay. Also es heißt ja nicht, dass mein Ziel oder meine Determination von vor 10 Jahren gleich bleiben muss, sondern meine Bedürfnisse ändern sich, die Umstände in meinem Leben ändern sich und dann ist ja auch okay, da auch mitzufließen.
Ne? Genau. Ja, das klingt doch gut. Also ich habe mir jetzt nicht mit 20 vorgenommen, Schauspielerin zu sein und einen Preis zu gewinnen, sondern das ist ein Resultat daraus, dass ich weitermache, dass ich nicht aufgebe und dass ich ja in dem, was ich mache, irgendwie einen Impact habe. Und dann kommt das schon. Und deswegen sage ich auch, das Buch, das ist einfach so entstanden, weil das war klar. Irgendwann muss das passieren. Ob das jetzt ist oder später. Aber es hätte sowieso stattgefunden.
Hm.
Weißt du, so diese Balance ist eine Definitionssache. Und ich finde, man sollte davon absehen, dass man das Zentrum ist, sondern dass man einfach ein Teil davon ist. Weißt du?
Okay, say more about that.
Naja, wenn du dich jetzt halt hier als Zentrum siehst, was ja in der Individualistengesellschaft sehr oft der Fall ist, dass du bist ja wichtig und alles andere ist dein Umfeld. Und du bist dann das und versuchst es auszugleichen. Aber was ist, wenn du ein Teil des Ganzen bist und irgendwo bist und da deine Balance findest? Dann hast du dann viel mehr, viel größeren Spielraum und bist nur ein Teil und nimmst dich halt nicht so wichtig.
Punkt. Sehr nice.
Oder?
Ja, also ja, total, total. Ich glaube auch, dass der, also ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich füge jetzt nur was dazu, um auch mal zu labern. Nein, gerne, auch was zu sagen. Nein, aber Spaß beiseite. Ich finde es total schön und es resoniert bei mir, weil in meiner Erfahrung immer dann, wenn meine Aufmerksamkeit und mein so, immer wenn der Raum in meinem Leben größer wird, der innere Raum in meinem Leben, erfahre ich mehr Freiheit und mehr Ruhe und mehr Entspannung. Und das hat auch immer was damit zu tun, dass man eben diesen engen Fokus auf ich möchte das oder das ist der jetzige Moment oder ich mag nur grün und nicht blau und ich warum passiert mir das in diesem Moment und so weiter. Je mehr man diesen Fokus ein bisschen öffnet, so, ich habe nicht das Gefühl, dass man dann was verliert. Also, dass man nicht irgendwie Determination verliert oder Drive verliert oder sowas, sondern ich habe immer das Gefühl, man gewinnt was. Man gewinnt Handlungsspielraum, man gewinnt Freiheit, man gewinnt Optionen und Weite und Ruhe. So. Und eigentlich, ja, sage ich das jetzt, um zu sagen, das habe ich total gefühlt, was du gerade gesagt hast.
Cool. Freut mich. Ja, ist der Weg und nicht das Ziel, um nochmal zu labern.
Um nochmal einen auszupacken. Naja, aber das ist ja auch so das Ding so, ne? Es gibt ja einen Grund, warum viele von diesen Sprüchen seit Tausenden von Jahren Bestand haben. So, ne? Und dann gibt es eine oberflächliche Interpretation.
Das wollte ich gerade sagen.
So?
Das wird halt manchmal auch westlich verstanden, westlich verkauft. Und aber die Praxis davon ist ein bisschen misleading, weil das Weltbild einfach ein anderes ist.
Das ist, glaube ich, nochmal ein geiler, wichtiger Kontext auch. Dass man ja auch solche Lehren oder solche Sprüche oder solche Sachen, je nach dem Kontext, in dem man selber ist, interpretiert und vielleicht auch missversteht. Ne?
Mhm.
Und wenn du diese Sachen in deinem Buch teilst, du stellst sie ja immer in einen gewissen Kontext, dadurch, dass du von deiner Geschichte erzählst, sowohl der persönlichen als aber auch der Migrationsgeschichte und so weiter, du schaffst ja ein bisschen diesen Kontext, in den die dann fallen, sodass die halt nicht nur, ne,
ja, schwierig, aber ich habe es versucht, aber es ist ja trotzdem.
Ich glaube schon, dass es, wenn man so reinliest, ich glaube schon, dass man merkt, dass das so der Wunsch oder das Bestreben des Buchs ist, so, ne?
Ja.
Und du sagst ja auch, ey, ihr macht jetzt, wenn ihr das Buch gelesen habt, am Ende seid ihr nicht irgendwelche perfekten Kung-Fu, sowas, ne? Aber wie würdest du den Wunsch, den du mit diesem Buch hast, wie würdest du den beschreiben?
Also das Publikum, meinst du? Oder den Wunsch, was es erreichen
soll? Den Wunsch,
soll,
was du damit...
Ich glaube, das Buch, das löst bei vielen Menschen Unterschiedliches aus. Mhm. Also die Leute mit, so wie ich, mit Migrationshintergrund, die werden mit Migrationsbiografie, die werden das fühlen, weil ich diese Geschichten geschrieben habe, die kann sich halt keiner ausdenken und das ist so passiert, wie es halt passiert ist und das kenne nicht nur ich. Ich weiß, dass es nicht nur ich. Viele haben das in ähnlichen Situationen erlebt. So, und dann gibt es aber noch welche, die sind da vielleicht ein bisschen philosophischer interessiert. Die wird dann das Yin und Yang oder das Ganze drumherum, also mit den fünf Elementen oder so, mehr interessieren. Und dann gibt es halt noch möglicherweise auch junge Frauen oder Frauen an sich, die ich bestärken kann, Kung Fu zu machen, weil es ist nicht nur in Hinsicht von Selbstverteidigung oder so. Jetzt in solchen Zeiten sollte man das auch im Blick haben, aber das ist gar nicht mein Ziel, sondern auch jetzt im Hinblick auf das Alter. Es geht ja nicht nur mit Muskelschwund einher, es geht mit Verlangsamung einher, dass du nicht mehr so stabil bist, dass du nicht mehr so schnell bist, wenn du fällst, und das hilft. Kung Fu hilft dir, deine Reaktionszeit wieder zu verschnellern und deine Schlagkraft wieder, also Schlagkraft heißt ja nicht nur, dass du jemanden schlagen sollst, sondern dass du einfach nach was greifen kannst. Mhm. Zum Beispiel. Und dass der Impact, wenn du mal fällst, nicht so ein großer ist, weil du es schon geübt hast. Weil deine Knochen dichter sind, wenn du trainierst. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass Menschen einfach gesunder leben durch Kung Fu und gesunder altern. Und das ist jetzt in dem Moment auch für mich ein Thema, weil ich auch mit Muskelschwund zu kämpfen habe, jetzt so hormonell, und da auch aufpassen muss und merke, dass mir das Training viel hilft.
Es gibt eine aktuelle Studie auch aus dem Jahr 2025, wo untersucht wurde, was Kung-Fu-Training und Martial-Arts-Training psychologisch bei Frauen bewirkt. Mhm. Und ne, die haben es spezifisch auch im Kontext von Frauen halt untersucht, ne? Weiblichen Personen. Und was ich da sehr, sehr interessant fand, auf der einen Seite könnte man sagen, na gut, es liegt auf der Hand, aber man kann es anscheinend wirklich auch messen, ne, psychologisch, ist, dass es eine sehr konkrete Auswirkung darauf hat, dass diese Frauen durch das Training im Martial Arts, ne, Kontrollgruppe und so weiter, ne, und auch für andere soziale Faktoren wie Herkunft, Kohle und so weiter, sind alle quasi mit reingeflossen. Ne? Also die haben schon ein bisschen geguckt und haben auch festgestellt, natürlich gibt es dann auch da Unterschiede.
Ja.
Aber all diese Unterschiede mal mit eingerechnet, dieser X-Faktor Kampfsporttraining, hat dafür gesorgt, dass diese Frauen wesentlich selbstbewusster in Entscheidungsfindung sind und im Umgang mit potenziell herausfordernden, eventuell auch, sage ich jetzt mal, psychologisch bedrohsamen Situationen, ne, Jobwechsel, Konfrontation mit anderen Menschen und so weiter, dass durch die Kampfkunst, man könnte vielleicht sagen, das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl oder die Selbsteinschätzung davon, wie viel Ressource habe ich, um mit Schwierigkeiten umzugehen.
Ja, toll.
Ne? Mhm. Dass sich das sehr stark verbessert hat. Mhm. Und was ich als Side Note, muss ich nochmal weiter nachlesen, was ich lustig fand.
Kannst du mir gerne mal, ich eigentlich mal sagen sollen, aber gut.
Danke. Also mir wurde es auch zugeschickt, weil vielen Dank an die Redaktion an dieser Stelle. Mir wurde es zugeschickt. Weil wir uns heute unterhalten, ja, ne? Und Side Note, irgendwas, da habe ich schon ein bisschen angefangen nachzuforschen, ich habe es noch nicht ganz gecheckt, da irgendwie so, ja, man konnte aber sehen, dass es sich nicht sonderlich gut auf Commitment zu irgendwelchen Sachen auswirkt. Also, und da bin ich noch, ich habe jetzt schon gegoogelt, so, okay, definier mir die psychologisch-klinische Definition von Commitment, ja. Woraus setze ich das zusammen, bla, 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 weiß ich noch nicht, können wir nächstes Mal drüber quatschen.
Gerne, ja.
Ne? Mhm. Vielleicht hast du ja direkt eine Meinung dazu, aber. Ja,
immer eine Meinung irgendwie zu irgendwas.
Aber das fand ich halt, ne, das fand ich krass, dass es halt wirklich einfach messbar so ist, dass es eben das Vertrauen darin, ich stehe vor einer Herausforderung und ich habe mehr Vertrauen darin, ich stelle mich dieser Sache mehr, weil ich mehr schon erfahren habe durch das Kampfsporttraining, Kampfkunsttraining. Ich kann in schwierigen Situationen, geht's weiter, ich kann mich da behaupten, ich kann weitermachen so. Ne?
Ja, also leuchtet mir auch ein, jetzt, wenn du jetzt sagst, da habe ich ja auch dann in Kung Fu ist ja ein Raum, ein sicherer Raum, wo man das trainieren kann. Also sobald du in den Ring gehst oder Sparring machst, entscheidest du ja in Blitzsekunden, Millisekunden, was du als nächstes machst. Und ob dich der Schlag trifft oder nicht. Ob du nach hinten gehst oder nach vorn. Ob du nach rechts gehst oder nach links. Was als nächstes kommt. Das sind ja so viele Entscheidungen, die du für dich alleine triffst. Und die Konsequenz kommt direkt eine Millisekunde danach. Und das ist ja so viel Training, so viel Synapsenverkapselung. die feuern ja da so wirklich ganz schnell, dass es dann halt in einer, ich sag jetzt mal, langsameren Situation dann nicht mehr so ungewohnt vorkommt. So. Ja, voll gut.
Vielleicht auch dieses Erleben von Wirksamkeit, ne? Dass man irgendwie auch merkt, so blöd wie es klingt, aber ey, wenn ich irgendwie auf die Pratze draufhaue, ne, und dann scheppert's auch mal. Und dann sagt auch einer, hui! Ja. Ne? Und dann habe ich in irgendwie einer anderen Situation vielleicht auch so das Gefühl, so, ey, wenn ich mal auf eine Pratze haue, dann scheppert's. Okay, ich sag nein. So, ich sag, und gar nicht, weil ich kann dir aufs Maul hauen. Aber einfach diese Übertragung ins Psychologie, die Erfahrung zu machen, mit der eigenen Kraft wirksam zu sein.
Ja, aber das macht doch trotzdem was mit dir aus, wenn ich weiß, dass ich dir aufs Maul hauen kann. Also es macht was mit dir aus und auch was mit mir in meinem Verhalten, dass ich da halt viel freier Nein sage.
Das kommt auch noch dazu, ja, auf jeden Fall.
Und dann überlegst du dir, ob du halt
einen Blödsinn gerne aufs Maul hättest.
Ja, und das ändert halt jede Kommunikation oder auch jede Interaktion. Wenn jetzt in dem Fall man weiß, so, dass es vielleicht nicht so einfach ist.
Ja, das ist zumindest ein Potenzial oder sowas.
Genau, ja.
Das Körperliche im Kampfsport, in dem Kung-Fu, was du auch erwähnt hast, ist auch was auch in diesem ganzen Wellness-Bereich jetzt immer mehr auch Einzug erhält, ne? Man hat ja dann eher gedacht so, naja, machen wir ein bisschen Aerobic oder sowas, ne? Mhm. Aber so diese Wichtigkeit davon, Muskelmasse zu erhalten, ne? Mhm. Und vor allem auch dieses Fallen, das ist richtig krass und richtig wichtig. Die meisten Leute denken nicht dran. Du hast es dreimal gesagt mit dem Fallen und man kann das auch wirklich nochmal betonen. Hier ist wirklich so, je älter Menschen werden, desto verheerender wird es, wenn sie stürzen. Mhm. Und wenn du irgendwie weißt, vor allem wenn du so ein bisschen so eine Muscle Memory hast, so, ah okay, so verlagert man das irgendwie, da denkt man ja gar nicht mehr drüber nach, wenn man es irgendwie 250.000 Mal gemacht hat. Man fällt anders, man stützt sich anders ab, man kann anders abrollen, man kann und so weiter und so weiter. Das hat wirklich krasse Benefits, wenn Menschen sowas lernen.
Das wäre gut. Das wäre auch ein Side-Quest von dem Buch natürlich.
Ne? Kann man eigentlich, könnte man bei dir noch Kung-Fu-Unterricht nehmen?
Später vielleicht. Also ich mag das ja. Ich mag Kung-Fu, ich mag auch sehr unterrichten, also ich habe ja auch den Beruf des Kung-Fu-Lehrers, also der Kung-Fu-Lehrerin gelernt und nicht nur der Kämpferin. Weil mein Vater hat irgendwann gemerkt, jedes Mal, wenn ich kämpfe, dann macht's so und ich bin nicht mehr dieselbe. Ich bin dann absolut das Monster. Also er meint, das steht mir nicht so. Ja, das ist, dann bin ich einfach im Zerstörungsmodus, ich war als Kind, ne, bin ich einfach im Zerstörungsmodus und kenne halt nichts mehr. Da musste er mich wieder zurücknehmen. Weil er gemerkt hat, im Ring schwierig.
Könnte man ja jetzt auch vielleicht sagen, irgendwo muss es hin.
Ja, ja, ja. Ja, aber damals war es halt nicht so von Vorteil. Ja, und dann hat er mich mehr in den lehrenden Beruf reingedrängt, weil das ja auch besser war für die Familie, da immer eine Trainerin zu haben. Genau, und da bin ich jetzt sehr dankbar für auch, dass ich eine gute Lehrerin geworden bin dadurch. Also, wie gesagt, die Fehlererkennung und auch die Geduld, die braucht man natürlich auch bei kleinen Schülerinnen, die sich und ihren Körper und ihre Fähigkeiten erstmal entdecken, ne? Aber ja, das gibt dir einen auch so viel zurück. Sobald ich lehre, kriege ich ja 10-fach das als Dank zurück. Weil wenn jemand mal eine Übung kapiert hat, weißt du, wie die Menschen dann strahlen, wenn die Übung mal funktioniert, wenn der Kick mal im richtigen Winkel kommt und wie viel Kraft man dann entwickeln kann. Oder wenn ich einfach nur eine kleine Adjustierung mache und dann ist das Knie viel höher und der Kick landet da, wo er soll. Was mir für eine Dankbarkeit entgegenkommt. Chefskiss. Mhm. Deswegen vielleicht, I don't, mal gucken. Mal gucken.
Okay, cool.
Ja.
Cool. Ich möchte mich bei dir bedanken, dafür, dass du zu Gast bist. Ich möchte mich auch bei dir bedanken dafür, dass du bist ein tolles Vorbild für viele Menschen. Ich glaube, du hast auch ein Buch geschrieben, wo Menschen, die vielleicht ein bisschen gucken oder ein bisschen suchen, sich orientieren möchten, wo die echt viel finden können. Und du hast gesagt, damals gab es im Fernsehen nur Minkai. Ne?
Ja.
Naja, und jetzt bist du eine von diesen Menschen, wo andere Menschen schauen und sagen, okay, das ist jemand wie ich oder das ist jemand mit einer ähnlichen Geschichte.
Mhm.
Und das Schöne für mich in meiner Wahrnehmung ist, dass du sowohl die toughen Aspekte davon, die harten Aspekte, das Kämpferische sehr gut trägst und sehr authentisch, weil das dein Leben ist.
Mhm.
Aber dass du, glaube ich, auch zeigst, dass es einen nicht verhärten muss, sondern dass man offen bleiben kann, flexibel bleiben kann, straight, aber trotzdem offen, offenherzig und offen in den Auswahlmöglichkeiten. Das ist sehr, sehr schön. Also danke, dass du das für Menschen sein kannst.
Dankeschön. Das war sehr, sehr rührend, deine Beschreibung. Ich denke auch, es ist jetzt an der Zeit für mich, das Schweigen zu brechen, weil meine Kultur ist von Schweigen geprägt und ich will da einfach mal ausbrechen und das, was nicht gesehen werden sollte, sichtbar machen. Und das war ein sehr mutiger Prozess von mir und bin mir sicher, dass ich da noch das eine oder andere Feedback dazu bekomme aus der Community. Aber ich fand es wichtig, auch für mich und die Community eine Stimme zu haben, die nicht nur, also ich kann halt nicht stellvertretend für alle Asiatinnen sprechen, aber für die Menschen, für die ich spreche, dann spreche ich laut. Weißt du, so.
Boom. Vielen Dank. Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute wieder dabei wart. Dieser Podcast wird produziert von mir, Audio- und Video-Editing sowie Ausspielung von Robert Schulz, Backoffice und Organisation von Becky Willecke. Ihr erreicht uns unter coaching@curse.de und alle Infos zu dieser Episode und allem weiteren findet ihr in den Shownotes.